So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Nudelduft und Spielespaß. Nicht erschrecken, kurze Stimme aus dem Off. Wir haben die letzte Folge ja mittendrin unterbrochen und sie quasi in zwei Teile geteilt. Und deshalb starten wir jetzt das Intro und dann geht's auch gleich nahtlos mit der Gespielt-Folge weiter.
Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Thomas, Stefan und Simon.
Ja. Was hast du mitgebracht noch, hör mal?
Super. Jetzt weiß ich gar nicht, wo sind wir denn?
Eurogames.
Ja, ja. Eurogames, das passt doch. Und letztes Jahr haben wir die besten Spiele 2023 besprochen. Und ich glaube, wenn ich mich noch recht erinnere, in der Folge habe ich so ein bisschen gesagt, ah ja, das Darwin's Journey, das habe ich nicht gespielt, das hätte ich gerne gespielt.
Ja, genau. Und
du hattest uns das ja für einen spottbilligen Preis käuflich erworben für uns beide. Und wir haben es jetzt gespielt und es ist von dem hervorragenden Designer Simone Luciani. Ein Eurogame, wie es nicht Eurogamiger sein könnte, würde ich sagen. Und wir haben Simone Luciani natürlich ja auch besprochen in der Folge der besten Designer und da führt quasi die Liste an: Wasserkraft, Zolkin, Grand Austria Hotel, Reisen von Marco Polo, Lorenzo il Magnifico, Nucleum, was eben auch letztes Jahr erschienen ist, eben zusammen mit Darwin's Journey. Und für mich war immer Darwin's Journey, wenn ich mir das so angeguckt hatte, so ein bisschen unscheinbar. Ne? Also Wasserkraft ist für mich immer so eines der Neuerungen, weil es das kompetitivste Eurogame schlechthin ist, also fürs man wirklich sehr gemein ist, also wo man dem Gegenüber wirklich sehr viel
jetzt noch mal spielen, ehrlich gesagt.
Schaden zufügen kann.
Ja.
Und dann kam Nucleum, was so ein bisschen dazwischen ist. Ne, viele haben so gesagt, so eine Mischung aus Brass und Wasserkraft. Und das fand ich okay, nett. Aber war immer so bei dem Gedanken, dann spiele ich doch lieber Brass oder doch lieber Wasserkraft. Und Darwin's Journey war aber trotzdem für mich immer so, wo ich dachte, ja, okay, das sieht so aus wie so ein normales Eurogame. Es ist ein Worker-Placement-Spiel. Das macht es in einer sehr guten neuen Art und Weise, wie ich finde. Erstmal hat es keinen Worker-Placement, wo es wirklich da jeder sich irgendwas immer gut findet, so ein Fest für Odin, passiert es selten, dass dir jemand was wegnimmt, sondern das ist schon wirklich auch ähnlich wie in Viticulture, wo du sagst, es geht wirklich darum, wer geht auf welches Feld und hat dadurch eine sehr hohe Interaktion mit den Mitspielern. Und das ist erstmal etwas, was ich sehr, sehr gut finde. Und das ist schon von Runde 1 quasi gegeben, dass du schauen musst, okay, der geht da drauf, dann gehe ich auf dieses Feld. Dazu hat es halt unterschiedlichste Besonderheiten. Und die größte oder das, was es wahrscheinlich am meisten auszeichnet, ist, dass die stärkeren Felder bestimmte Farben von Siegeln brauchen. Ne, dann am Anfang brauchst du nur ein Siegel und die hast du schon in der ersten Runde zufällig ausgesucht und kannst dann aber deine Worker ausbauen, indem du mehr Siegel für die kaufst. Du verbesserst die eigentlich.
Das ist ja, kann man so
kurz
sagen.
Umgesagt, ne? Und musst dann eben gucken, welche Farben du für welchen Arbeiter brauchst. Da gibt es ein paar Joker und dadurch kannst du dann mit gewissen Arbeitern gewisse Felder besetzen und da entsteht auch wieder eine relativ hohe Interaktion, dass du gucken musst, okay, was haben die anderen, wo könnten die hingehen, kann ich auf dieses Feld gehen, kann ich oder eben auch nicht. Generell ist das für mich ein großer Punktesalat, ohne dass es ein Punktesalat ist, wie ich ihn nicht mag. Weil was ich nicht mag zum Beispiel, obwohl ich das Spiel gut finde, ist zum Beispiel so ein Marrakesch, wo du sagst, ach, im Endeffekt ist alles egal. Ich muss irgendwie gucken, ich suche mir den Zug aus, wo ich irgendwie die meisten Punkte kriege. Aber theoretisch, ich habe super viele Optionen und jetzt eine explizite Strategie zu verfolgen, fällt hier schwer. Und in den 4 Partien, die ich bisher Darwin's Journey gespielt habe, war es für mich immer so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann unterschiedliche Strategien ausprobieren und die führen auch alle zum Erfolg. Ja, bei 4 Partien kann das einfach Glück sein, gewesen sein, aber es fühlte sich zumindest sehr ausbalanciert aus. Mhm. Zum Beispiel zu sagen, dass du mit dem Schiff, wenn man generell, ich schreibe jetzt nicht die Mechaniken, es ist ein Eurogame, du hast viele Sachen, die da sind. Was für mich das Besondere ist dabei, ist, dass ich das Gefühl habe, du hast an vielen kleinen Ecken super kleine Innovationen. Und eine davon ist zum Beispiel auch die Punktemechaniken. Wo kommen die Punkte her? Oder dass du diese Missionskarten hast und dir dann überlegen kannst, wenn du diese erfüllst, welchen Bonus bekomme ich dafür? Es erlaubt durch sehr viele Kettenzüge, das ist eine Besonderheit des Spiels, ne, dass du sagst, okay, dann bewege ich den noch dahin und schalte da, dann kann ich das nochmal wieder bewegen und so weiter und so fort. Generell, es ist bei mir so, wir haben es tatsächlich bisher nur zu zweit gespielt. Mhm. Und ich glaube, das ist und da hat es mir schon sehr gut gefallen. Also ich bin sehr begeistert von dem Spiel und ich möchte es unbedingt zu dritt spielen, weil ich glaube, dass das dem Spiel noch sehr viel, noch mehr Tiefe bringt. Es ist für mich, glaube ich, weil es diese Interaktion hat, ne, wenn Leute auf die Insel gehen, wer hat zuerst irgendwelche Tiere erforscht, mhm, und so weiter. Das lebt, das gewinnt sehr viel von einem dritten Spieler oder auch einem vierten Spieler, würde ich sagen. Und zu zweit auch ganz nett. Und daher interessiert mich auf jeden Fall nochmal, wie das Spiel zu dritt oder zu viert ist.
Definitiv, ja.
Aber mit dem Einblick, den ich jetzt habe, bin ich erstmal extremst begeistert und hätte es retrospektiv als eines der besten Spiele 2023, glaube ich, bewerten müssen.
Ja, ist doch schön, dass dir wenigstens gefallen hat.
Ja. ich weiß ja schon, dass du...
Ja, nee, also...
Dass ihr nicht so warm geworden seid mit dem Spiel. Ich bin gespannt, warum.
Ich kann auch da... jetzt heute die Folge, wo ich nichts begründen kann. Ne? Nee, woran liegt das? Ja, also ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst. Für mich hat sich's aber irgendwie öde angefühlt. Es hat sich wie das Typische, was ich schon 1000 Mal gespielt habe, irgendwie angefühlt. Das Einzige, was ich sehr gut fand, was du auch erwähnt hattest, war dieser Ausbildungsmechanismus der Worker quasi, dass wir die durch diese Siegel quasi spezialisieren und auch auf bestimmte Felder dann stärkere Aktionen damit machen können. Aber ich fand, es war vom Ressourcenmangelfaktor einfach sehr, sehr hart. Also, dass du jedes Mal 3 Münzen bezahlen musst, wenn du aufs gleiche Buch gehst. Nicht mal die gleiche Aktion oder den gleichen Aktionsbereich, sondern einer von 2 Aktionsbereiche muss nur besetzt sein. Da musst du 3 Münzen zahlen. Fand ich sehr hart. Also, das hatte dann auch wirklich wieder diesen typischen Euro-Ressourcenmangelfaktor. Oder habe ich da was falsch gelesen?
Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, ob du die Regel, also wenn, ich weiß nicht, was du meinst und ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt über die Regel diskutieren, aber ich glaube, dass, so wie du es erklärt hast, hört es sich falsch an.
Wie hast du es denn mit den Münzen?
Du meinst, wenn du ein so ein Feld hast, wo du ja oben die einfache Aktion hast und darunter hast du die Linsen, mhm, die du mit den, mhm, weiteren Aktionen freigeschaltet hast, sagst du, dass wenn ich da oben drauf gehe, auf das Einfache und dann auf die Linse gehe, muss ich trotzdem 3 Münzen bezahlen.
Nee, also egal, wer da vorher steht, auf einen der beiden Bücher, das ist ein grünen und blauen Bereich, jetzt Deep Talk hier, grüner und blauer Bereich mit Reisen und mit Schiff. Wenn einer auf dem Schiff schon war, auf dem normalen Ding, und du willst reisen, musst du 3 Münzen zahlen.
So, das ist richtig.
Und das, genau, finde ich also krass.
Mit der normalen,
ja, und das finde ich krass. Ja, also finde ich krass.
Hatten wir nach, also tatsächlich ist es sowas, also du sprachst vorhin darüber, ne, wie wird man besser? Und so dieses, so Geld zum Beispiel war dann zum Beispiel auch gar kein mehr ein Problem. Oder das ist, also am Anfang natürlich, oder das ist dann ja eben auch genau einer der Züge, wo es sich lohnt, diese Linsen dann draufzusetzen.
Klar.
Und eben diese 4 Geld zu bezahlen, lieber stattdessen, um dann eben die Aktion auch ausführen zu können. Mhm. Und vielleicht nochmal kurz, warum ich, also du hattest gerade so dieses gesagt, das ist so dieses Eurogame, Und das ist so eins wie von vielen, was zuvor ist. Ja. Und das beschreibt erstmal generell für mich so die Eurogames-Situation.
Nein. Evacuation zum Beispiel ist überhaupt nicht so wie andere Eurogames.
Das beschreibt für mich die Eurogame-Situation, wie ich sie persönlich wahrnehme, weshalb ich selber auch eigentlich keine Lust auf dieses Spiel hatte und auch in der Regel relativ wenig Lust momentan auf Eurogames habe, weil ich denke, ja, es ist halt, okay, more of the same. Ne? Im Endeffekt alle Eurogames mittlerweile, ob es ein Woodcraft dann ist oder so, obwohl ich es selber sehr gut finde. Ne? Im Endeffekt tun die irgendwie alle das Gleiche. Ich mache irgendwelche Mechanismen und dann kriege ich Siegpunkte und ich muss einfach besser machen als zuvor. Mhm. Und auch hier ist das auch so der Fall. Ich fand es aber hier mit am besten gelöst, wie selten bei keinem anderen Spiel gesehen. Und zwar in der Form von: Was macht ein gutes Spiel aus? Die entscheidende Menge an Optionen, die eine gewisse Relevanz haben. Und da bin ich bei diesem Spiel mal bei jedem Zug am Überlegen, okay, du könntest das machen oder hier. Du hast so viele Möglichkeiten. Was ist jetzt das Beste? Und das fand ich, hat mich da quasi sehr bei begeistert.
Ja, ich weiß nicht. Ich sage. Also ich kann das nachvollziehen, wobei ich das mit der Situation der Eurogames anders sehe. Also sehe ich komplett anders. Ich finde, dieses Spiel hat sehr viel, was aktuell, also wo ich sagen würde, okay, davon haben wir tausende Spiele. Worker Placer,
ja,
über die Map rennen und irgendwelche Sachen machen, um sie nachher wieder woanders dann zu machen, um dann wieder das zu machen. Und was ich sehr schade fand, weil das Spiel sieht optisch, finde ich, sehr schön aus, aber das Thema ist sowas von Wurst egal, wirklich. Also es hätte nicht egaler sein können. Das ist so schade, weil das Thema hat ja irgendwie Potenzial und das ist ja auch irgendwie interessant. Aber es ist so dieses typische Eurogame, wo ein Thema ist, was einem einfach komplett egal sein kann. Und ich weiß, du interessierst dich da eh nicht für. Mich hätte es vielleicht zusätzlich gehuckt. Aber wie gesagt, mir ist es einfach zu wenig gewesen. Ich bin von Simone Luciani einfach anderes gewohnt. Wenn du dir Nukleum anschaust, wenn du dir Wasserkraft anschaust, auch wenn ich da ja kein Fan von bin. Findest du
Nukleum besser als Darwin's
Nukleum? Ja, um Längen. Ah. Um Längen. Und gerade, und ich erwähne es nochmal, Rats of Vista oder die Ratten von Vista, das ist so viel frischer. Obwohl es genauso more of the same ist. So, aber ich mag es einfach viel lieber, weil es dieses Engine-Building-Aspekt dann mehr drin hat mit diesem Worker-Placer. Und hier ist es wirklich auch noch so furztrocken irgendwie gefühlt. Und weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist nachher auch so ein bisschen Hit or Miss. Entweder gefällt es einem oder nicht. Ich sehe es ja auch ein, dass viele Leute das total abfeiern. Aber mich persönlich hat das jetzt nicht mehr gehuckt. Das ist so dieses typische, es gibt Leute, die spielen nur Eurogames. Und dafür ist, das ist so ein Spiel für die Leute. So. Das ist genau das, was die Leute erwarten, wenn sie so ein Spiel kaufen und nicht wie jetzt bei anderen Spielen, wo dann auch noch mal ein bisschen andere Ideen drin sind, wie jetzt bei Evacuation, wie jetzt aber auch bei den Inventions oder so, wo es dann plötzlich dann doch noch mal in eine andere Richtung geht. Ne? Und ja.
Also erstmal, ne? Also übrigens, ja, ne, das ist ein Heavy Eurogame, ne, wo du sagst, das ist für Leute, die
kennen das.
Die Eurogames gerne spielen. Die
fühlen sich da ja auch wohl bei. Ich kann das ja auch verstehen. Ja. Und man will dann ja auch was anderes wieder spielen. Auch vollkommen okay. Na, aber es lockt mich dann nicht mehr hinter dem Ofen hervor. Sagen wir es mal so. Da finde ich Golem zum Beispiel, was du ja immer noch nicht gespielt hast, schon über dein Haupt, was ich dir auch günstig mitbesorgt habe für die Hälfte des Preises, wie jetzt nochmal bei Ton, finde ich viel, viel besser. Also viel, viel besser. Also wenn du das demnächst mal spielst, dann müssen wir nochmal drüber sprechen, weil das finde ich wesentlich frischer, obwohl es schon viel älter ist.
Ja. Ich bin gespannt, also ich freue mich auch drauf. Ich bin auch ziemlich sicher, dass mir Golem auch gefallen wird und freue mich auf den Vergleich, aber kann einfach nur sagen, David's Journey fand ich sehr gut.
Ist ja okay.
Und wie gesagt, ne, das ist, glaube ich, wichtig, es ist ein Eurogame, für wenn du jetzt irgendwas Besonderes erwartest, dann kauf es nicht, und es ist schon auch ein bisschen mehr an Regeln, ne? Man muss schon ein bisschen mehr sich mit beschäftigen.
Ja, das ist so.
Ist jetzt kein Inventions natürlich, aber
ja, wobei es geht. Ich finde die Regeln, also es war jetzt ja nicht so ein Riesenumfang. Du bist ja nicht stundenlang mit den Regeln beschäftigt. Und wenn du schon mal Eurogames gespielt hast, weißt du ja auch.
Nein, ich, wie das geht, genau. Ich erzähle Quatsch. Also so schlimm ist es nämlich gar nicht von den Regeln.
Ja, aber es ist schon komplex. Schon ein komplexes Spiel. Genau, es ist schon ein Expertending. Das kann man schon sagen.
Ja.
Ja, hör mal.
Erzähl nochmal.
Ich habe jetzt noch mein anderes Eurogame. Was machen wir heute hier?
Um Gottes
Willen. Ich hab jetzt mich mal wieder rangewagt an ein altes Spiel. Das hat mich damals auf der Messe angelacht. Meine allererste Spielemesse seit Jahren. Ich war noch nicht ganz im Hobby drin. Und irgendwie seitdem...
Agricola.
Nee. Seitdem bin ich so ein bisschen... Ich habe immer wieder rüber geschielt und jetzt habe ich es mir endlich gekauft. Relativ günstiger Preis auch.
Natürlich Neukauf, um den Autor zu unterstützen.
Nein, natürlich nicht. Feuerland-Spiele erschienen. Wir machen mal ein Ratespiel draus. Es ist mit Würfeln, aber ohne einen Dice-Placing-Mechanismus. Es geht um eine Weltausstellung. 1851 in London. Okay, ich merke schon, du hast wahrscheinlich nie vom Spiel gehört. Es heißt Crystal Palace. Super.
Nie gehört von.
Hast du nie gehört von? Ja, siehst du mal. Und ich sehe auch gerade, der Autor hat tatsächlich auch nur Drachensachen noch gemacht, außer Crystal Palace. Aber, und da muss ich dazu sagen, das ist ein Spiel, das hat es eigentlich nochmal verdient, gehört zu werden. Deshalb habe ich es jetzt auch nochmal mit reingenommen. Ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt und finde die Mechanismen durchaus frisch, auch wenn man dem Spiel so ein bisschen das Alter ansieht. Es ist ein Spiel von 2019 und in dem Spiel geht es, ja, eigentlich ist es ein ähnliches Ding wieder auch typisch Worker Placement, aber der Clou ist, wir haben Würfel. Und diese Würfel werden aber nicht gewürfelt, so wie wir das bei anderen Dice-Placement-Spielen kennen, sondern wir stellen die hinter einem Sichtschirm ein und bestimmen quasi damit die Stärke, Schrägstrich Initiative unseres Würfels. Denn die Worker-Placement-Felder haben alle unterschiedliche Würfel-Voraussetzungen. Manche müssen eine 4 haben, manche eine 3, 2, 1, wie auch immer. Und wir müssen mindestens die Zahl haben, die wir abbilden wollen, müssen wir mindestens als Würfel eingestellt haben. Das heißt, auf eine 1 kann ich eine 2 zwar drauflegen, aber auf eine 3 kann ich halt nur 3 oder höher drauflegen. Und das Fiese ist, wir haben, glaube ich, 5 Würfel und wir müssen jeden Würfelpunkt, den wir auf unserem Würfel einstellen, müssen wir bezahlen. Das heißt, Geld ist natürlich unsere Ressource, die ist natürlich auch sehr, sehr mangelig. Also es gibt dann auch Runden, wo man wirklich auf so 2 Geld runtergeht. Und man muss natürlich abwägen, was stellt denn jetzt der andere ein? Ist ihm das jetzt so wichtig? Und wir sehen nach dem Aufdecken ja auch, was hat denn der andere für Würfel? Sehe ich dann, okay, der hat nur 3 eingestellt, dann kann ich meine 4 getrost am Ende machen, weil ich weiß, auf die Felder mit der 4 kann er eh nicht drauf. Und das ist so der Clou des Spiels, einzuschätzen, wie viel Geld möchte ich eigentlich setzen, welche Aktion möchte ich unbedingt machen und muss da vielleicht auch ein bisschen höher rein. Bei welchen bin ich ein bisschen flexibler und kann sagen, okay, dann stelle ich die auf eine 1 ein, dann kriege ich zwar jetzt vielleicht nicht das Beste, aber vielleicht greife ich ja noch irgendwie was ab. Und das ist so klug gemacht. Es ist ansonsten, ähnlich wie bei Darwin's Journey, das Thema total egal. Es kommt auch überhaupt nicht durch. Es ist natürlich so, dass wir über eine gewisse Anzahl an Runden spielen. Wir sammeln auch Erfindungen, die wir dann nachher am besten ja auch irgendwie erfinden wollen oder ja ausstellen wollen. Wir wollen irgendwelche Berühmtheiten zu uns locken. Wenn wir dazu noch die passende Erfindung haben, kriegen wir wieder Bonuspunkte. Es gibt Einkommensleisten. Ist irgendwie auch wieder so typisch Euro-mäßig. Aber auch was cool ist, modular aufgebaut. Das heißt, es gibt keinen Riesenspielplan, sondern wir haben ganz viele kleinere Pläne, die wir so anlegen können, wie wir wollen, sodass es vielleicht auch auf kleineren Tischen vielleicht auch besser funktioniert. Und
Es ist schon viel Platz,
das stimmt auch wieder. Aber, und das muss ich sagen, also dieser Clou, dieses Würfelmechanismus, wie man alle gleichzeitig einschätzt, was könnten die anderen so nehmen, wie viel Geld kann ich entbehren, damit ich sie für die Aktion vielleicht ja auch noch Geld übrig habe. Und das finde ich so klug und habe ich gedacht, warum haben wir das seitdem irgendwie gefühlt nie wieder gesehen? Ja, hat mir richtig gut gefallen. Also von mir auf jeden Fall nochmal so ein, guckt euch das gerne mal so nachträglich an. Also ich wäre jetzt nach ein paar Partien so bei einer 8 von 10. finde den Mechanismus einfach sehr, sehr cool und hat eben dadurch auch so eine hohe Interaktivität, was ja Eurogames nicht immer per se mit sich bringt.
Ich würde sagen, es gibt so ein Spiel, wenn euch das gefällt, dann schaut euch auch mal Crystal Palace an. So, wenn euch Grand Austria Hotel gefällt, da ist sagt es jetzt nicht das.
Ja, es ist schwierig. Ne? Also dieser Würfelmechanismus ist eben sehr, sehr eigen. Ich finde, wo es am ehesten noch so ist, ist vielleicht bei Gutenberg. Da stellst du ja auch, da hast du ja eine bestimmte Anzahl an Cubes zur Verfügung, wo du deine Prioritäten einstellst, wo du als Erster dran sein möchtest. Aber das bringt es natürlich jetzt nochmal, das macht es natürlich auf einem, ich würde schon auch sagen, auf einem Expertenniveau. Also du kannst dich da ordentlich verrechnen. Da musst du Schulden wieder aufnehmen, die musst du natürlich irgendwann wieder zurückzahlen, sonst kriegst du nachher Minuspunkte. Und das Geld ist die Mangelware und du willst so wenig einstellen wie möglich, aber so hoch, dass du möglichst irgendwie ein bisschen mehr bezahlt hast als der andere, weil dann darfst du auch wieder den ersten Würfel setzen. Das ist echt schon zu zweit wirklich knifflig, aber das zu dritt oder zu viert stelle ich mir auch richtig krass vor. Würde ich auch gerne mal mit größerer Spielzahl spielen. Ja, richtig gutes Ding.
Von Carsten Lauber, einem deutschen Autor.
Genau.
Und 2019 erschienen.
Ja. Ist auch.
Am besten zu dritt.
Ja, ist auch bei einer 7,5 aktuell bei BGG. Weight Rating 3,8. Ja. Dadurch, dass man halt auch wirklich die anderen einschätzen muss, kann das auch durchaus hinkommen. Dauert seine Zeit, ist halt ein typisches Eurogame, aber also das finde ich frischer als so manch andere Sachen, die in den letzten Jahren irgendwie rausgekommen sind. Von daher, ne, man muss ja auch mal die alten Sachen nochmal loben.
Nee, absolut. Ja. Also finde ich gut. Cult of the New haben wir genug. Und hier nochmal so ein altes Eurogame.
Also da bin ich sicher, dass vielen Leuten das auch gefallen würde. Auch dir. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade mit diesem Einschätzen. Ne, wie viel will ich abgeben und so.
Ja. Ich habe ja immer so ein bisschen die Sorge, ich habe ja deutlich weniger Zeit zum Spielen als du.
Das macht
und
ja
dass ich dann
nichts.
Immer. Nee, absolut. Aber daher bin ich immer gefühlt sehr vorsichtig bei der Auswahl, was ich spielen möchte.
Ja,
ne?
Ja,
also
ja.
Wo investiere ich jetzt meine Zeit rein und nicht?
Deshalb hast du ja sehr viele Roland Rides
wobei
gespielt.
Wobei ich sagen würde, ich spiele ja natürlich auch nicht wenig, aber nee. Ich glaube, es gibt niemanden, der mehr spielt als du.
Da gibt es bestimmt, den du kennst.
Vielleicht. Es gibt Leute, die tun das, aber
ja, ich habe natürlich den Luxus, dass ich da auch viel Zeit rein investieren kann. Ne? Also sowohl teilweise auf der Arbeit als auch im Privatleben. Das ist so, ja.
Easy. Wollen wir noch?
Ja, natürlich.
Was
hast du noch
was? Natürlich. Ja, ich habe ja noch eine kleine Gruppe von Spielen einfach mitgebracht, die wir einfach mal so ein bisschen zusammenfassen. Und ich habe gedacht, nach all diesen harten Brechern, die wir hatten, von Evacuation, Darwin's Journey, ne, alles diese hochkomplexen Eurogames, wollte ich ein bisschen Revue passieren lassen, was die Roll-and-Write-Sessions bei uns so ergeben haben. Und da wollte ich zwei Spiele einfach hervorheben.
Ich bin ja auch total gespannt, was du zu meiner Print-and-Play-Empfehlung sagst. Kommt das auch noch?
Das kommt heute nicht, weil
da willst du noch ein paar Mal spielen.
Erstens das. Und ich habe auch die anderen beiden Spiele mir dort runtergeladen. Ja. Und die habe ich noch nicht gespielt. Ich habe jetzt nur, wie hieß der Verlag? Also das, weißt du?
Ach ja, ich vergesse es jedes Mal, obwohl das total traurig ist.
Wir wissen es sofort.
War das nicht Postmark Games?
Genau.
Ja, Postmark Games, ja.
Richtig, genau. Postmark Games. Ich würde sagen, da machen
wir eine extra Folge drüber,
oder?
Ja.
Print and Play.
Ja.
Sprechen wir dann darüber. Wir reden stattdessen aber über zwei, drei andere Spiele. Und zwar, ich fange mal an mit einem Spiel, das habe ich beiläufig erwähnt, glaube ich, auch in der, in unserer Orakel-Folge oder in der besten Spiel des Jahres-Folge. Mhm. Und zwar geht es um Gold and Silver, aber Erweiterung Pyramids. Und die gefällt mir immer besser. Und das ist ein simples Roll and Write. Ne? Also das schon mal vorab. Weil, es gibt ja. Du kannst ja bei Roll and Write sagen, es gibt so Sachen wie so diese Early Quinto und Quicks.
Ne? Das Quicks ist wirklich auch so, super Ding, ne?
Absolut, ich
Das so klasse.
Gefallen mir auch nach wie vor gut. Ja. Meine Familie haben beide nicht ganz so gut empfunden, aber ich mag die Mechaniken. Also gerade in Quix ist ja eigentlich Welcome to ist ja die komplexere Version von dem Quix, ne? Und auch die, die wir beide wahrscheinlich auch bevorzugen würden. Aber es gibt ja natürlich immer wieder mal Situationen, wo du einfach mit anderen Leuten spielst, wo du sagst, oder auch mal schnell irgendwas spielen willst oder wenig Platz auf dem Tisch hast.
Ja.
Und da war für mich das Original Silver and Gold schon immer eigentlich sehr nett. Und das war, würde ich auch so beschreiben, sehr nett. Das war ganz nett, netter Mechanismus. Worum geht's dabei? Du suchst dir Karten aus, in dem Fall Tempel oder Pyramiden. Und das ist einfach ein rechteckiges Mathematikfeld, wo du Tetris-Blöcke einfügst. Ne? Tetris-like. Genau. Also es geht darum, dass du in jeder Runde 7 von 8 Tetris-Formen aufdeckst und diese dort auf diese Karten einzeichnest. Und bei der Urversion, dann geht es immer darum, dass du die ganze Karte voll machst. Und bei dem Pyramiden, bei der neuesten Version, haben sie eine Änderung hinzugefügt, die einfach mehr Optionen und mehr Möglichkeiten, die anbieten. In der Regel sind die Karten jetzt größer. Sie sind von der Form ein bisschen anders gestaltet. Sie haben dafür aber ein Element reingebracht, das sind so Totenköpfe, die sich auf der Karte befinden und die geben dir Minuspunkte. Und da hast du oft in der Spielweise jetzt zwei Möglichkeiten, dass du entweder sagen kannst, ich versuche diese zu vermeiden und möglichst geschickt daran vorbeizugehen, oder dass du auch mal sagst, ich nehme die in Kauf, weil ich dann gleichzeitig auch noch mehr Punkte oder andere Boni abstreichen kann oder die Karte schneller beende, um irgendwelche anderen Punkte zu bekommen. Mhm. Und dieser einzige Kniff allein schon, und es ist gar nicht mehr, der hat dem Spiel unglaublich gut getan, sodass für mich so Silver, diese Pyramidenerweiterung erstmal, also die deutlich bessere Version ist auch von beiden. Und auch die Version ist, die bei uns sehr viel Anklang gefunden hat. Die spielt sich super schnell. Es ist, wie gesagt, ein super simples Roll and Ride. Aber die werden wir momentan nicht müde zu spielen und kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist, kostet, glaube ich, auch nicht so viel.
Ja, die sind super günstig, die Sachen. Ne?
Genau, das ist ja auch, ist das NSV-Verlag, ne?
15
Nürnberger. Euro. Genau. Und ja, finde ich dafür ein sehr gut investiertes Geld. Wie gesagt, es ist, hat jetzt nicht diese Ultrakomplexität von einem, wo wir vorhin drüber sprachen, ne? Doppelt so clever.
Ja, ist schon klar.
Und Co. Das ist nicht in dieser Region, sondern das ist ein schönes Familienspiel.
Ein Urlaubsspiel auch,
kann man sagen. Ein schönes Familienurlaubsspiel. Und das hat bei uns einfach unglaublich schön funktioniert, kann ich jedem empfehlen.
Interessant, ja.
Dann gehen wir nochmal schnell ein Roll and Ride weiter. Und das ist für mich Next Station Paris. Und
interessant,
Next
da bin Station ich auch Paris gespannt, ist, was du sagst.
Ja, ja. Next Station Paris ist der zweite Nachfolger, Spiel in der Reihe von Next Station London. Next Station London ist ein Spiel, welches wir beide, glaube ich, sehr gefeiert haben. Und auch, also ich selber habe es sehr, sehr viel gespielt. Ich habe es auch irgendwann angefangen, auch online viel zu spielen, Board Game Arena. Mhm. Und bin da generell erstmal sehr von begeistert. Next Station Tokyo haben wir wenig gespielt. Und das hat viel damit zu tun, dass sie dort einen Mechanismus eingeführt haben, der Minuspunkte verursacht. Mhm. Und zwar, da gibt es so ein... Hast du es gespielt?
Next ja, habe ich gespielt, ja. Aber auch wenig tatsächlich. Ja.
Genau. Ich selber fand es auch gar nicht schlecht eigentlich. Nee. Und ich hätte es, glaube ich, generell lieber spielen als Next Station London. Warum, erkläre ich sofort. Ich habe aber festgestellt, dass es nicht so gut angekommen ist in allen Runden, die ich das bisher gespielt habe. Und ich glaube, das hat so ein bisschen mit diesen Minuspunkten zu tun, weil Leute da schnell dann genervt sind. Du musst ja diesen Ring von Tokio überall und für jeden, den du nicht verbunden hast oder keine Station mit connected hast, gibt es dann irgendwelche Minuspunkte. Und nochmal zurück zum Urvater von diesen drei Versionen, Next Station London. Next Station London hat aus meiner Sicht immer ein Problem oder ein größeres und ein kleineres. Das größere ist, vor allem wenn du es dann irgendwann online spielst, dann stellst du relativ schnell fest, dass die idealen Züge immer die sind, die über den Fluss gehen. Das hat mit der, ich will da gar nicht jetzt ins Detail gehen, aber das hat dann mit Mechaniken in dem Spiel zu tun. Und das führt dazu, dass es eigentlich keine Optionen mehr gibt. Also rein theoretisch hast du ja oft zwei, also in der Regel hat man immer zwei Optionen, ne, weil ich glaube, das Maximale an Möglichkeiten von einer Station sind zwei. Natürlich, wenn du dann, je nachdem, an welchem Ende du bist, kannst du auch vier haben, aber das ist dann eher selten. Und vor allem, je länger das Spiel dauert. Ja, und bei Next Station London war es so, dass du auch schon, der erste Zug eigentlich schon klar ist. Also je öfter du es gespielt hast, dass du sagst, du weißt eigentlich genau, ich muss da Richtung Fluss und daher gibt es eigentlich da gar keine Option mehr. Ich habe eigentlich gar keine Wahl. Der perfekte Zug ist relativ offensichtlich. Mhm. Und das ist so das größere Problem. Das kleinere Problem ist generell, dass du eigentlich generell weniger Optionen hast und der Mechanismus an sich einfach ganz nett war. So, jetzt kommt Next Station Paris und das ist geht in die andere Richtung als Tokio und zwar nach dem Motto, dass du viel mehr Optionen hast. Es gibt nämlich eine große Besonderheit, dass du eine große Central Station in der Mitte hast, die du mit allem connecten kannst und die quasi super einfach dir ermöglicht, irgendwie dort vorbeizukommen. Aha. Du hast relativ viele Sehenswürdigkeiten, die aus dem Next Station London dabei. Du hast die Möglichkeiten, dass sich Linien überschneiden können an dafür vorgefertigten Stellen, ne, dass dann die Metro, die ober- und unterirdisch fährt. Es gibt, kurze Rede, langer Sinn, du hast einfach viel mehr Optionen. Und das heißt, du musst viel mehr überlegen, was du machst, welche Strategie du verfolgst. Das ist noch relativ early, also es kann sein, ich habe es noch nicht online gespielt bisher. Das verdirbt das ja.
Das verdirbt es, ja. Da machst du dir mit den Strategien, die du dir dann erarbeitest,
genau, und vor, kaputt. Vor allem, wenn man so unter Freunden spielt, ne, dann macht das keinen Sinn mehr. Wenn jetzt der eine davon 30 Online-Partien hat, dann ist das immer Quatsch. Hat
keinen Sinn.
Und zumindest gefühlt ist der Ersteindruck aus meiner Sicht sehr positiv, dass eben aus dem Grund, dass du sagst, du hast viel mehr Möglichkeiten, Joker, die du anfangen kannst, Linien, die sich überkreuzen. Fand es bisher sehr gut und finde, das ist so ein bisschen sowohl das Tokio als auch das nach London, dem Erfolg irgendwie ein bisschen so unter dem Radar, gefühlt zu Unrecht, wenn heute jemand komplett neu in die Serie einsteigen würde. Mhm. Würde ich wahrscheinlich, auch wenn es bisher eher nur der Ersteindruck ist, zu der Paris-Version raten.
Klingt ja erstmal gut, ne?
Ja.
Also jetzt hätte ich auch irgendwie Lust. Kommt ein bisschen schlechter weg bei BGG von den Bewertungen, aber sind natürlich auch viel, viel weniger.
Die haben alle keine Ahnung. Also ich glaube, das Next Station London hat natürlich diesen Vorteil, dass es so das erste da war, ja, das haben wir meistens gespielt.
Ja,
das hat diesen neuen Mechanismus mit den Karten gehabt, daher sind alle davon begeistert gewesen. Aber tatsächlich...
Die anderen können auch was.
So ist es. So
aber
ist
man
es
braucht auch nicht alle drei im Regal, im Gegensatz zu anderen, wie jetzt ganz schön clever. Ich finde, die sind dann doch... Also da habe ich mich dann tatsächlich auch gegen Tokio entschieden und dachte, nee, also eins reicht auch im Regal bei mir.
Und das ist richtig so. Ja. Das ist genau das. Also eigentlich braucht man in dem Fall nicht alle drei. Wenn man eins hat, reicht es eigentlich vollkommen. Das ist dann wirklich nur, wenn man bei uns ist jetzt wirklich so ein erfolgreiches Spiel gewesen, dass wir sagen, okay, da lohnt sich jetzt auch nochmal das Upgrade. Aber du hast recht, es reicht eins.
Ja, oder man verkauft es dann wieder. Ist ja auch kein Problem.
Oder das. Oder man lässt es einfach noch aus nostalgischen Gründen.
Ja, hör mal, ich hätte gerne ein Bild von deinem Regal jetzt demnächst mal. Ah. Oder soll ich sagen, dem Raum?
Mehrere Regale.
Ja, das ist so. Ja, ich habe auch, hab auch noch ein Spiel. Jetzt habe ich hier schon. Ja, jetzt ist schon mein Hals ganz trocken, aber das macht nichts. Ist ja auch warm heute. Boah, ist das schwül. Okay, ich habe noch ein Spiel, was dich wahrscheinlich interessiert, weil ich weiß, dass du voll im Boss-Battle-Fieber warst und dich da ja voll eingedeckt hast. Und ich habe ja ein anderes Spiel, auch aufgrund des gleichen... Nee, ich habe das nicht deswegen gekauft. Ich hatte es vorher schon gekauft. Und zwar, weil das jemand verkauft hat, der noch ein anderes Spiel mir verkauft hat. Und er hatte das recht günstig. Wir sprechen von Vagrant Song. Ein Boss-Battle-Kampagnenspiel, wobei ich sagen würde, es ist ein Kampagnen-Light-Spiel. Ich würde nicht sagen, dass man das theoretisch mit der gleichen Gruppe die ganze Zeit spielen muss. Ich finde, das ist, wäre jetzt doch ein bisschen zu hoch gegriffen. So groß ist der Kampagnenanteil nicht. Aber worum geht's? Wir rutschen so in so eine Geisterjäger-Geschichte irgendwie rein, sind in einem Zug und treffen ganz viele komische Gestalten. Die machen ganz viele komische Sachen, kann man sagen. Und was ich tatsächlich ganz cool finde, ist, dass wir diese Bosse nicht besiegen müssen, sondern wir wollen denen die Menschlichkeit zurückgeben. Das heißt, wir wollen sie eigentlich retten. Und das finde ich erstmal ganz cool.
Dafür müssen sie vorher sterben.
Wahrscheinlich sind sie vorher gestorben, ja. Wer weiß das schon? Ich glaube, das wird noch am Ende herauskommen. Ich weiß es noch nicht ganz. Auf jeden Fall, in jeder Partie treffen wir einen Boss, haben vorher so eine kleine Phase, wo wir so Mini-Entscheidungen treffen, das ist aber eher sehr pseudo, wo wir dann irgendwie einen Bonus oder Malus für die erste Runde bekommen, vielleicht im Bossfight. Wir schalten natürlich nach und nach neue Sachen frei für unsere Charaktere. Die sind aber auch nicht so starr. Also zum Beispiel hat meine Freundin auch ihren Charakter, weil wir gemerkt haben, der macht nicht so viel Sinn im Zweispielerspiel irgendwie oder generell, weiß nicht, war nicht so das Wahre. Konnte sie einfach mittendrin umswitchen und das war überhaupt kein Problem. Ne? Also die Karten, die man freischaltet, schaltet man erstmal für alle frei, außer beim Level-Up. Da schaltet man tatsächlich nur für seinen Charakter frei. Aber das ist problemlos möglich. Da kann man sonst auch Hausregeln machen und sagen, okay, dann wechsel doch oder da kommt jemand noch dazu. Ja komm, dann nimm doch von uns noch eine Karte dazu. Das ist überhaupt kein Problem. Denn eigentlich ist das Coole auch die Bosse und die Boss-Aktivierung. So wie es bei einem guten Boss-Battle-Spiel eigentlich auch möglich sein sollte. Wir haben sehr, sehr schöne Acryl-Standys und das Ganze ist auch in so einer Cuphead-Optik, ähnlich wie bei Townsfolk Tassel, also so halb gezeichnet oder ja, schon ziemlich gezeichnet. Teilweise auch ein bisschen makaber, könnte man schon sagen. Aber ich kann euch sagen, wenn man da so die richtige Spotify-Playlist sich selbst erstellt, weil es gibt leider keine guten bisher dafür, ich sag mal so spooky Elektro-Swing, das ist mega. Das ist erstmal schon mal eine super Stimmung. Und die Boss-Aktivierung funktioniert so, dass wir aus einem Beutel Chips ziehen, wo bestimmte Sachen drauf sind. Ein Apfel gibt es da, eine Kerze und so weiter. Und jeder Boss hat natürlich unterschiedliche Boss-Aktivierungen bei diesen Tokens. Es gibt auch unterschiedlich viele. Dadurch gibt es so eine Art Wahrscheinlichkeit. Die seltener drin sind, sind natürlich ein bisschen heftiger. Und auch wir ziehen aus dem Beutel diese Tokens raus, wenn wir Sachen suchen und können diese Tokens nachher einsetzen, um, weiß ich nicht, dem Boss extra Schaden zu machen, beziehungsweise ihm die Menschlichkeit natürlich zurückzugeben oder uns zu heilen. Und ich muss sagen, dass wir jetzt, ich gucke gerade mal nach, aber wir dürften so an die 10 Partien bereits haben. Ich glaube, es gibt so knapp 20 Bosskämpfe. Also wir haben jetzt so die Hälfte. Und ich würde sagen, so im Großen und Ganzen macht mir das Spaß. Es ist manchmal ein bisschen wenig abwechslungsreich, was die Kampagne angeht, was auch so, glaube ich, so das Hauptmanko von diesem Spiel, so was so angeprangert wird, ist. Was aber cool ist, ist, die Bosse haben auch so witzige Sachen. Der eine hat irgendwie seinen Spaten verloren und wenn wir den finden oder den besiegen, dann kriegen wir diesen Spaten vielleicht irgendwann später nochmal. Also es gibt sehr, sehr viele Referenzen und was ich bisher auch noch nicht in einem Boss-Battler gesehen habe, ist, es gibt immer 3 Rituale, sogenannte Rituale, die wir vervollständigen müssen und dann kriegen wir quasi einen extra Boost. Also dann machen wir dem Boss sehr, sehr viel Menschlichkeit. Und das könnte zum Beispiel sein, finde den Kopf des Geistes und gib ihm ihn zurück. Ist jetzt so rein fiktiv. Gibt's jetzt so bisher noch nicht, aber wäre jetzt so ein Ding. Das heißt aber, du müsstest erstmal über die Map laufen. Da gibt's so ein paar Tokens, mit denen du interagieren kannst, wo du suchen kannst, findest du da was oder nicht. Musst halt auch, wie Boss Battle üblich, häufig sehr viel würfeln. Und dann findest du vielleicht diesen Kopf und musst ihm den zurückbringen und dann passiert irgendwas. Und davon gibt's immer 3, die auch immer sehr lukrativ sind zu schaffen. Das funktioniert nicht immer, weil es halt auch so ein bisschen zufällig ist, wie sich der Boss bewegt, dadurch, dass es keine festen Muster gibt, sondern dass man diese Tokens zieht. Aber das funktioniert sehr gut. Und wir haben es jetzt häufig gespielt. Ich hatte auch echt Spaß. Jetzt brauche ich gerade eine Pause, Dazu muss man aber auch sagen, wir haben die 10 Partien jetzt auch in so 4 Wochen oder so gespielt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Wert. Meine Freundin hat auch sehr, sehr viel Spaß daran. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das zu Ende spielen. Vom Anspruch her würde ich sagen, ist es nicht so schwer. Es ist nicht das, ich sag mal, wo du sagst, boah, krass. Aber ich möchte auch nicht verlieren, weil wenn du verlierst gegen den Boss, dann hast du auch verloren. Den kannst du auch nicht nochmal machen, sondern dann geht die Geschichte weiter. Und dann musst du halt damit leben. So. Und du kannst natürlich immer schwerer machen, irgendwie bestimmt. Es gibt immer wieder Events, die passieren bei verschiedenen Bossen, die entweder aus dem Beutel gezogen werden oder die auch auf bestimmten Situationen auf dem Brett passieren. Und insgesamt würde ich sagen, ist das ein guter Boss-Battle? Jetzt nicht der beste, aber der überbrückt gerade die Zeit, dass ich mein deutsches Townsfolk-Tasse mit Erweiterung bekomme, ziemlich gut. Wobei ich immer noch sagen würde, Townsfolk Tassel ist da um Längen besser. Das muss man halt auch sagen. Aber ich habe trotzdem Spaß am Spiel. Und das muss es erstmal hinbekommen.
Wo würdest du das so generell einordnen? Du sagst ja schon, Townsfolk Tassel auf jeden Fall besser. Das hört sich so ein bisschen an, und das ist dann für mich ja relevant, mechanisch ganz nett. Es ist so ein halbes Bier- und Brezel-Spiel auch. Du sagst, man spielt sich so durch, genießt die schöne Atmosphäre.
Ja. Da, also es ist
jetzt aber nichts, wo man sagt, ja, da müssen wir uns jetzt mal anstrengen, wie wir den besiegt bekommen.
Teilweise schon. Also das Fiese ist, wenn du hast eine Lebensleiste von meistens 10 Punkten. Wenn die auf 0 fällt, dann musst du einen deiner Skills umdrehen, die du dann nicht mehr benutzen kannst, bis du dich heilst. Und das kannst du nur, wenn du einen von 2 Äpfeln ziehst. Und es gibt, glaube ich, 15 Tokens oder so. Das ist also sehr unwahrscheinlich. Und wenn du alle deine Skills und Sachen umgedreht hast, gibt insgesamt 5, dann wirst du entleitet. Dann wirst du irgendwie zum Geist und dann muss der andere irgendwie weiterspielen. Das ist aber bei uns noch nicht passiert und da waren wir auch noch nicht so nah dran. Also ich würde sagen, von der Komplexität ist es wirklich eher seichter. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, da kommt überhaupt gar kein Druck auf. So würde ich es nicht sagen. Du kannst, meine ich, auch manche Bosse anders verlieren als in dem Sinne, wie ich es jetzt gerade erklärt habe. Aber ja, also ich glaube nicht, dass es deinen mechanischen Anspruch nachher hervorlockt, rein. Ne, weil du ja auch einen sehr hohen Anspruch an die Mechaniken an sich hast. Wie gesagt, diese Boss-Aktivierung an sich finde ich sehr clever, mit diesem Beutel, dass du die Tokens rausziehst und dadurch eine sehr, sehr einfache und simple Aktivierung hast, die aber trotzdem nicht so vorhersehbar ist. Und diese Rituale sind cool, dass du einfach weißt, okay, du musst ungefähr das und das machen. Manchmal weißt du auch gar nicht, hä, was soll ich finden? Und dann denkst du, okay, irgendwo müssen wir scheinbar was finden und dann finden wir das und wissen dann, jetzt wissen wir, wir müssen das machen. Und das bringt natürlich schon so eigenen Flair rein, was ich, wie gesagt, aus anderen von diesen Boss-Battlern noch nicht so kennengelernt habe. An sich würde ich sagen, es ist halt 4 Würfeln und da ist natürlich auch dein Glück dabei. Aber das kann schon Spaß machen und wirklich auch nicht von der Kampagne abschrecken lassen. So wirklich kampagnenmäßig ist es auch nicht. Und das ist, glaube ich, auch der Fehler, den das Spiel gemacht hat. Sie hätten es auch einfach als One-Shots machen können und sagen können, jedes Mal einen eigenen Boss. Weil so krass ist die Geschichte dann halt auch nicht. Ne? Ja. So viel zu Vagrant Song.
Ja gut, ich bin nicht so fleißig wie du. Ich bin immer noch bei Oathsworn dran, aber komme da nicht so voran.
Ja, aber du spielst
aber sehr gut
bisher. Ja, aber du spielst auch alleine, ne?
Ich spiele alleine, korrekt.
Aber zweihändig oder einhändig? Also spielst ja dann 4 Leute, ne?
Also das hat, also jetzt müssen wir natürlich überspielen, das hat Oathsworn ja hervorragend geregelt, also um über die Mechanik zu sprechen, weil es ja für jeden der Charaktere so eine Idioten-Variante gibt.
Idioten-Variante.
Um deine, genau, ne, also wo du dann nur diese zwei Abilities hast, dafür haben sie quasi, kompensieren das mit ein paar anderen Sachen und ich spiele mit 2 Charakteren richtig und mit zwei Dings. Übrigens auch da, wieder, wo wir bei der Mechanik sind, das hat, finde ich, erstmal von Oathsworn unglaublich gut gelöst, dass egal mit wie vielen Leuten du spielst, du auf jeden Fall immer mit 4 Charakteren spielst, weil dir das ja einfach balancing-technisch schon mal wieder das Problem ablöst. Wie mache ich das denn, wenn ich jetzt nur mit einem Charakter spielen würde? Und gerade Oathsworn, die Monster, die Bosse haben ja dann, damit, wen sie angreifen, und was auch immer, den weitesten, entferntesten und solche Sachen. Daher bisher große Begeisterung, aber ich habe ja von dir die Hausaufgaben bekommen. bis zu Boss 6 zu kommen, da freue ich noch ein bisschen.
Ja.
Gut.
Ja, hast du sonst mal. Ich hätte sonst noch einen kleinen Tipp, den ich jetzt wieder rausgenommen habe. Ich
habe noch Smalltalk.
Smalltalk, das ist auch gut. Das können wir am Ende machen. Ich habe noch ein Spiel, wo ich sagen muss, das haben wir jetzt gerade in der, ich habe ja keinen Urlaub, aber es ist ja irgendwie schon so Ferienflair. Und wir haben jetzt ein Spiel, wo ich gesagt habe, boah, das wäre perfekt für den Strand. Das wäre perfekt für den Strand. Und zwar, du wirst es wahrscheinlich kennen, es ist ein Quizspiel. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, es ist wahrscheinlich auch das beste Quizspiel, wenn man jetzt...
Smart 10.
Genau, Smart 10.
Ja,
was
ja,
ein schönes Spiel. Wir haben es bisher irgendwie immer nur zu dritt gespielt gehabt und waren auch der Meinung, ja, zu zweit kann man das nicht so gut spielen wie zu dritt. Ich muss sagen, jetzt zu zweit tatsächlich noch besser gefallen hat als zu dritt. Also ich weiß nicht, warum das irgendwie vorher in meinem Kopf drin war. Aber wir haben jetzt tatsächlich noch mehrere Erweiterungspacks uns geholt. Hier Naturthema, Reisen, wobei Reisen, boah, das ist ganz grauenvoll. Meine Erdkundekenntnisse, das ist wirklich, also da muss ich auch sagen, hätte ich vorher gewusst, wie die Fragen wären, hätte ich es nicht gekauft. Ich habe wirklich kaum eine Frage überhaupt das allererste Mal richtig, das war richtig dumm. Bei Essen und Trinken war ich sehr gut, würde ich sagen. Und was haben wir noch? Ich glaube, jetzt haben wir noch Filme oder sowas haben wir noch, irgendwie sowas oder Unterhaltung. Und ich finde das ja genial, ne? Also es ist ein, man könnte sagen, eine super Plastikbox, in der die Fragen drin sind. Und wir haben 10 Pinöppel drin. Und unter diesen 12 Pinöppeln ist die richtige Antwort. Da kann zum Beispiel sowas sein wie, ist ein Speisepilz beispielsweise. Und dann hast du da Pfifferling stehen, hast du da...
Ich glaube, wir sprachen in der Urlaubsfolge auch.
Ja, drüber, echt?
Ja,
okay.
Pfifferling
drin und da musst du halt rausziehen und sagen, ist es das oder nicht. Das ist jetzt bei Fliegenpilz und Pfifferling vielleicht noch einfach, aber wenn der ohrenhalber Quatschgrantas, keine Ahnung, wo du noch nie von gehört hast, ja, da denkst du, hä, was? Und was ich finde, was sie sehr cool bei den Erweiterungssachen gemacht haben, ist, dass sie mit Bildern gearbeitet haben. Also sie haben zum Beispiel, ist ein Küchenutensil und dann oder welches für welches oder wie heißt das Küchenutensil oder für was ist das zuständig und wie, was weiß ich. Und dann hast du natürlich so einen Mörser, okay, das weißt du noch und weiß ich nicht, einen Schaumlöffel. Aber dann sind da Sachen, wo du weißt, ey, ich weiß genau, ich kenne das und ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ja. Und das finde ich richtig klug und das schafft dieses Spiel ja immer wieder, dass du denkst, boah, eigentlich müsste ich das wissen. Und zocke ich jetzt aber, weil wenn ich da eine falsche Antwort mache, sind alle Punkte, die ich in dieser, bei dem Rausziehen gewonnen habe, alle wieder weg. Oder sage ich, okay, ich passe lieber und gehe auf Nummer sicher. Und dieses Push-Your-Luck-Ding da drin, das ist einfach genial. Und wir haben das jetzt nochmal irgendwie für uns entdeckt und immer mal wieder zocken wir einfach nur eine kleine Runde. Dauert ja dann auch nur 10 Minuten. Und ich dachte mir so, boah, das an Strand, See mitnehmen, passt perfekt, ist robust, geht ja nicht kaputt und du kannst aber trotzdem da irgendwie mit Spaß irgendwie spielen und war für uns jetzt nochmal eine kleine Neuentdeckung, die ich nochmal erwähnen wollte.
Ja. Ist auch super, also ist auch das Quizspiel schlechthin, eben allein aus dem Grund, dass die Fragen ja in der Regel so gestaltet sind, dass du selber entscheiden kannst, wie sehr möchtest du ins Risiko gehen und du dich selten wirklich dumm fühlst, weil so ein, zwei Sachen findet man doch ja immer. Ne?
Ja.
Und dann kannst du selber für dich entscheiden, je nachdem, wie der Punktestand ja auch ist, gehst du das Risiko ein und versuchst dann, rätst dann nochmal, das könnte es sein, nicht, kannst dann mit Ausschlusskriterium arbeiten. Also ist halt nicht das Drama, was sonst so ein Trivial Pursuit ist, wo man einfach sich nur dumm fühlt, während man das Spiel die ganze Zeit spielt.
So könnte man das sagen, ja.
Ja. Wenn du aber schon dabei bist, dann möchte ich natürlich auch noch eine kleine Empfehlung einfach reinwerfen. Und das ist ein Spiel, was bei mir nochmal sehr erfolgreich war in den letzten Wochen, und zwar Santorini. Abstraktes Spiel, obwohl es eigentlich, also ist schachähnlich. Man spielt gegeneinander, idealerweise zu zweit. Es gibt auch einen Dreispieler-Modus, der funktioniert auch eigentlich gar nicht so schlecht. Und es geht darum, auf einem, glaube ich, 5x5 großen Feld seine Figur zu bewegen. Man hat derer zwei Stück auf dem Feld stehen und danach baut man ein Gebäude. Und die können, haben maximal 4 Etagen und du musst, darfst immer nur eine Etage auch selber hochgehen, gewinnst am Ende, wenn du ganz oben stehst, das kannst du irgendwie verhindern. Dazu gibt es, dass beide Seiten Special Powers kriegen, mit denen sollte man auf jeden Fall auch spielen, auch wenn die Erstpartie, glaube ich, ohne eine derselbigen empfohlen wird. 15 Minuten. Und das hat für mich so ein bisschen Pocket Hive abgelöst, welches wir auch in der Urlaubsfolge hatten. Mhm. Also das ist auch ein hervorragendes Reisespiel und übrigens auch sehr gut für den Strand, weil es einfach da keine kaputt. Unterlage braucht. Ja. Geht nicht kaputt, die Steine sind super. Und Pocket Hive habe ich auch sehr viel gespielt und momentan tatsächlich Santorini, ganz großer Erfolg. Wir hatten jetzt zweimal auch Firmenpartys und da war das jedes Mal mit dabei, gar nicht von mir mitgebracht, sondern von Kollegen. Und das war immer ein Riesenerfolg, wo sich alle drum versammelt
sieht
haben.
Auch cool
und
aus.
Jetzt schon der Gedanke, Santorini-Turnier wird jetzt gerade geplant.
Der sieht ja auch hervorragend aus, ne? Also generell auch mit diesen berühmten blauen Dächern von Santorini.
Es ist ein abstraktes Spiel quasi, aus, also ja. Schach vergleichbar und es sieht, hat trotzdem eine schöne Tischpräsenz, wo jeder guckt, lohnt sich, hat, also man muss halt natürlich auf solche Spiele stehen, sowas mögen, dieser direkte Wettbewerb, aber kann ich nur empfehlen, finde ich immer wieder super.
Ja, definitiv. Also ich fand es auch wirklich toll. Also ja, sieht echt gut aus. Also ich habe es nicht gespielt, aber ich finde, ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute aus der Szene es mögen. Ne? Das ist so ein Ding. Was ich jetzt noch
halt gut überlegen und dann gucken.
Was ich vielleicht noch kurz erwähnen wollte, weil du ja auch schon davon in großen Tönen gesprochen hattest, ist Voidfall. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Wir haben es gelernt. Es ist ein Brocken zu lernen. Es tat auch mein Kopf weh. Aber wenn man einmal die Regeln drauf hat, geht es von der reinen Regeldichte eigentlich klar, muss man sagen. Es ist halt ein ganz anderes Eurogame. Ne? Also es hat wirklich wenig mit dem zu tun, was man sonst spielt. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Partien. Wir haben uns das jetzt für die nächsten Wochen auch nochmal vorgenommen, ein bisschen weiter zu spielen. Bisher fand ich es aber auch sehr cool. Und gerade da auch wieder das Thema ist einfach King. Ne? Und das Thema kommt irgendwie gut durch und es sieht toll aus. Und das macht nachher schon viel aus. Auch wenn ich nicht die Über-Deluxe-Edition habe mit diesen Standy-Chips. Die hast du, glaube ich, ne?
Aber ja, aber ich habe das ja, du hattest mir ja Fotos geschickt. Ja. Also finde das, glaube ich, vollkommen okay. Also das ist gar nicht so, also das muss man auch nicht haben.
Nee, man muss auch nicht mal alles haben, ne? Denke ich auch.
Ich muss sagen, ich bin ultra gespannt auf die Meinung. Also ich hatte ja, wir hatten ja Ende des Jahres, glaube ich, drüber gesprochen und ich war am Ende ziemlich genervt von den Voidfall-Partien, die wir zu viert gemacht haben. Und du spielst es ja jetzt zu zweit, und wir beide hatten das mal gesagt, das müsste man eigentlich mal zu zweit spielen, weil du dort halt nochmal eine andere Interaktion hast. Und aus meiner Sicht war mein Judgment so ein bisschen, das zu viert bringt dem Spiel mehr Pain als Gain quasi, also mehr Leiden, als dass es Vorteile hat. Aber da reden wir dann nochmal, wenn du es mit in die nächste Gespielt-Folge
bringst. Ja, ich finde gerade, weil du ja einen neutralen Gegner hast, mit dem sich alle messen müssen, das ist ja die Besonderheit gegenüber anderen 4X-Spielen, wo du ja wirklich darauf angewiesen bist, den anderen anzugreifen. Hier ist es ja nicht unbedingt so. Es ist ja nicht ein, ich hau dem anderen die ganze Zeit ins Gesicht, sondern es ist ein Abwägen. Und du kannst eben durch verschiedene Methoden dann Siegpunkte kriegen. Und das finde ich bisher sehr clever. Aber das ist wieder so ein typisches, und das ist, glaube ich, auch so ein David Turci-Ding. Zumindest ist mir das bei Imperium auch aufgefallen. Das sind Spiele, die musst du einfach häufig spielen, um überhaupt ein bisschen durchzublicken. Ne? Bei Anachrony fand ich das zum Beispiel nicht so. Das ging irgendwie bei der ersten Partie recht gut klar. Aber bei Voidfall ist es schon so, dass ich mir denke, puh, da muss ich jetzt aber nochmal besser einsteigen. Ja.
Ja, es ist also regeltechnisch natürlich auch ein Riesending.
Ja, aber es steht im Moment immer noch bei einer 8,6 bei BGG. Rank 187 überhaupt. Ich denke, das ist auf einem guten Weg in die Top 100. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt, wo es auch in Deutschland ganz gut verfügbar ist Und es gibt ja auch, also ich kenne auch niemanden, der sagt, boah, ich hab's gespielt, ich finde es scheiße, nach dem, was man hätte erwarten können. So. Auch du warst ja eigentlich begeistert am Anfang und warst dann so ein bisschen verhalten von der letzten Partie. Aber ich glaube, das liegt dann schon auch daran. Ne? Ihr habt wahrscheinlich auch länger gespielt und so. Wir haben jetzt, glaube ich, für die zweite Partie ja so 1,20 gebraucht. Ja, zu zweit, wohlgemerkt. Das heißt, du wärst trotzdem mit 4 Leuten ja auch schon bei 2 Stunden 40, wenn du nur so schnell spielst wie ich. Ja, das ist ja auch schon, da bist du ja schon bei einer immensen Zeit. Das
nur noch mit gewissen Leuten.
Ja, das ist, ja, es ist bei so Ultra-Euro-Games so, wo einfach viel überlegt wird. Da musst du auch ein ähnliches Denkniveau haben. Es gibt Leute, die setzen sich da gerne dann so lange hin, aber.
Du kannst die Züge relativ gut vorausplanen. Das finde ich eigentlich auch das Schöne.
Ja, natürlich.
Dass du relativ, ne, du kannst übrigens dann das, dann das, dann das, dann passiert vielleicht mal irgendwie noch was, wo du sagst, okay, jetzt tausche ich die Karte nochmal aus. Aber generell kannst du am Anfang der Runden ja immer gut sagen. Aber das heben wir uns
auf. Das heben wir uns auf. Das heben wir uns auf. Ich bin auch echt gespannt. Ich finde ja cool, dass es so viele verschiedene Szenarien gibt und so. Aber ich bin irgendwie noch ein bisschen überfordert und denke eigentlich, wie ich jetzt ein Szenario erstmal spielen. Ja. So hast du es wahrscheinlich auch gemacht, oder?
Nee.
Geil. Hat es dir denn besser konfrontativ gefallen oder nicht konfrontativ?
Ja, wir haben nur, ich glaube, wir haben nicht auch mit dem Tutorial angefangen damals und wir haben direkt eine der konfrontativeren, nicht die ganz starken konfrontativen, aber die anderen genommen. Aber ja, wir reden
ja, aber dann muss ich ja beides zumindest mal machen, ne?
Ja, mach das mal. Ich bin gespannt. Zu zweit könnte es vielleicht nochmal Sinn ergeben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Gut.
Gut.
Machen wir noch die Nudel des Tages und dann Smalltalk.
Ja, ich hab hier eine unfassbar schöne Nudel heute herausgesucht. Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Hast du sie noch? Also wie willst du auch, ne?
Ich weiß, also ich kann nur sagen.
Ah, ich hab sie. Ich hab sie.
Ja.
Eine sehr. Cool. Seltsame Nudel, muss ich sagen. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Also sie war sehr schön zum Anschauen, zum Essen war es weird irgendwie. Und das war die Fusilli Lunghi Bucati. Das ist eine, man könnte schon sagen, sieht aus wie so überdimensionierte große Ramen-Nudeln, die man früher dann so reingetan hat, aber die werden auch nicht glatt. Also, die bleiben in dieser Form und sind auch noch dabei übelst lang. Interessant. Ich würde, also es wäre jetzt nicht meine präferierte Form, aber ich dachte, wäre mal lustig, das auszuprobieren. Deshalb, ja, Fusilli Lunghi Bucati heute. Die hatten wir definitiv nicht bisher in den Folgen, oder?
Die Nudel des Tages.
Ja, so ist es. Genau.
Die Gilde der fahrenden Händler spielen wir übrigens.
Ja, sehr gerne. Das ist schön für euch.
Ich mag es sehr gerne.
Ich kann auch nochmal dazu sagen, auch wenn ich jetzt keine fundierte Meinung hier abgeben möchte, aber ich fand E-Mission habe ich ja jetzt auch gespielt, fand ich solide. Ich fand's.
Meinst du, es hat den Preis nur wegen dem Thema bekommen?
Ich denke, ohne das Thema wäre das Spiel überhaupt nirgendwo gelandet. Glaube ich. Ich glaube, also selbst bei mir auf dem Tisch, also auch ich fand das sehr interessant und das muss man dem Spiel auch zugute halten. Es hat selbst Anleihen von so Umweltaspekten, wo man sagt, okay, ja, da müsste man echt noch, da ist gut, dass das Spiel auch mal ein Auge drauf wirft, ne? Also, wo ich immer drauf kritisch schaue, ist so Thema Agrarpolitik, ne, Viehnutzung und so weiter, weil es einfach einen sehr, sehr großen Impact auf die Umweltkatastrophe, auf den Klimawandel hat, ne, wie viel Ressourcen wir da auch reinstecken. Und das ist tatsächlich auch auf Karten drauf. Ne, das finde ich ganz interessant und hat auch ein eigenes Icon. Fand ich ganz cool. Nur mein Problem war bei dem Spiel, mir war es auch irgendwie ein bisschen egal, was ich da ausspiele. Und es war auch nachher so, dass wir es dann auch irgendwie geschafft haben, ohne dass es sich so besonders befriedigend angefühlt hat. Und ich dann auch dachte, irgendwie weiß ich nicht. Es ist halt so ganz gut und ich würde auch nicht sagen, es ist ein schlechtes Spiel. Es ist so eine 6,5 von 10 vielleicht im Ersteindruck. Aber dass das jetzt ein Kennerspiel des Jahrespreis abräumt, wo wir einen wirklich starken Jahrgang eigentlich hatten, das hat mich schon gewundert tatsächlich. Und dann wollen wir ja über den, ich will nicht sagen Skandal, aber zumindest über den Auftritt des Autors bei der Spiel des Jahresverleihung, wo ja tatsächlich irgendwie gar keiner drüber schreibt von der Presse, wollen wir jetzt gar nicht von sprechen, ne? Ja, weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hatte, aber er hatte einen bestimmten Anstecker, ja, der auch als anti-israelisch irgendwie eingeordnet werden kann, so habe ich das verstanden. Und das.
Ja, nicht nur.
Ja?
Ich glaube eben in dem Fall nicht nur anti-israelisch, sondern eben, also man kann ja durchaus auch kritisch sich äußern. Ja,
natürlich.
Definitiv sogar, ja. Sollte man wahrscheinlich sich kritisch äußern gegenüber der israelischen Außenpolitik, aber das geht ja, war ja schon eben sehr nah dran an diesem From the River to the Sea.
Genau, antisemitisch, könnte man ja sagen.
Ja, eben schon eine sehr radikale Äußerung ist eben, naja.
Ja, auf jeden Fall, nichts, dass wir wollen ja, das auch gar
ohne, dass wir uns jetzt.
Müssen wir gar nicht drüber sprechen. Wir müssen nur sagen,
wir denken ja,
das hat ein politisches Statement dieser Art hat einfach beim Spiel des Jahrespreis nichts verloren. Ne, und das überschattet so ein bisschen.
Das denke ich nämlich auch, vor allem, weil es, egal was man sagt, ich glaube, die Leute machen sich ja generell immer das Leben zu leicht in Schwarz und Weiß. Und gerade das, ich würde sagen, nichts ist eher eine große Grauzone als der Israel-Palästina-Konflikt.
Ja, ist so.
Und da hätte ich auch gesagt, das gehört einfach nicht dahin. Ne? Also, das ist.
Also, wenn ich doch ein Spiel gemacht habe.
Schwierig.
Vor allem, wenn ich doch ein Spiel gemacht habe, was, ich sag mal, für pro Klimaschutz ist, was eine gesellschaftskritische Komponente schon hat, dann nehme ich doch nicht diese Preisverleihung, steck mir vor, und er hatte diesen Stecker vorher nicht an. Er hat sie extra, ihn extra angesteckt, um den auf der Bühne zu präsentieren und dieses politische Statement zu diesem Konflikt zu setzen, während er diesen Preis entgegennimmt. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Also das hat für mich da nichts zu suchen und das ist maximal schwierig. Und dass sich da jetzt auch noch keiner wirklich zu geäußert hat, finde ich auch irgendwie komisch. Vielleicht versuchen sie es auch so, ich sag mal,
Totschwein.
Ja, Totschwein vielleicht nicht, aber vielleicht sagen sie auch, ja, das ist, vielleicht hat es auch weniger Leute gesehen oder haben es gar nicht ganz mitbekommen, kann ja auch sein. Aber ich finde es auch krass, dass keine Pressestelle darüber irgendwie berichtet hat. Also es wäre, glaube ich, in anderen Branchen ein größerer Skandal gewesen, als es jetzt bei uns in der Spiel des Jahres Geschichte ist. Ne? Und da kann ja die Spiel des Jahres Jury auch erstmal nicht so viel für. Ne? Da, also was sollen die dafür können, genau, dass er das sich da ansteckt? So, das haben die nicht mitbekommen, das kann passieren, aber ne, eine Aufarbeitung wäre vielleicht auch ganz gut gewesen. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie es auch nicht mitbekommen. Ja.
Ja, unwahrscheinlich, aber nun gut. Ja,
wer weiß das schon. Na, aber wir wollen es zumindest mal erwähnt haben. So, bevor wir die Folge beenden, gibt es noch eine kleine Info aus dem Schnitt. Und zwar haben wir jetzt ja die Jury von der Spiel des Jahres kritisiert für das Nichthandeln. Das müssen wir zurücknehmen an dieser Stelle und beziehen uns darauf, dass ja wir relativ zeitnah zu der Preisverleihung aufgenommen haben. Es kam dann tatsächlich jetzt noch ein Statement von der Jury oder von Teilen der Jury, die ich sehr, sehr lobend herausstellen muss. Stefan ist jetzt gerade zwar leider nicht dabei, aber ich möchte das trotzdem kurz erwähnen. Und zwar geht es darum, dass Harald Schrapers zum Beispiel gesagt hat, einer der Spiel des Jahres Jury, dass ein von uns eingeladener Spieleautor auf der Bühne ein Symbol an der Kleidung trug, das von Jüdinnen und Juden als antisemitisch empfunden werden muss, halten wir für unerträglich. Ist von Harald Schrapers ein Zitat, habe ich hier von der Brettspiel-News-Seite. Und des Weiteren ist es wohl auch so, dass er nicht mehr zur Spiel des Jahres Verleihung mehr eingeladen werden wird. Das heißt, Matteo Menepace, glaube ich, heißt er, wurde ausgesprochen, hat sich damit auch die Karten bei der Jury verspielt. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Oder ja, auch Stefan hat das sehr, sehr lobend mit mir ist das durchgegangen und das wollten wir jetzt hier nicht, ja, nicht kommentarlos lassen, vor allen Dingen, weil wir dann aufgrund, ich sag mal, der Ferienzeit im Moment ist uns schwerfällt, da auch Termine zu finden. Es gibt ja viele Aktivitäten, die man dann unternimmt. Und das jetzt 2 Wochen so stehen zu lassen, fanden wir jetzt auch nicht richtig. Von daher ein großes Lob auch an dieser Stelle an die Spiel des Jahres-Jury von uns, dass man das aufgearbeitet hat. Das kann einem durchgehen. Ich sag mal, dass jemand mit so einem Symbol dann die, ja, wie soll man sagen, die Bühne betritt. Dass man es aber nachher aufarbeitet, zeigt einfach auch, wie schön und wie ehrlich auch dieses Spielen für Toleranz ist, was ja auch die Spiel des Jahres-Jury präsentiert. Vielleicht auch nochmal zur Einordnung. Es gibt tatsächlich auf der Spiel des Jahres-Webseite auch ein offizielles Statement zur Preisverleihung und zwar auch dort von Harald Schrapers. Und der wird hier zitiert mit: Der Verein Spiel des Jahres unterstützt seit Jahren die Initiative Spielen für Toleranz und positioniert sich damit unmissverständlich gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus. Dass ein von uns eingeladener Spielautor auf der Bühne ein Symbol an der Kleidung trug, das von Jüdinnen und Juden als antisemitisch empfunden werden muss, halten wir für unerträglich. Der Autor hat sich mit seiner Aktion auch gegenüber den anderen an seinem Spiel Beteiligten, Autor, Redaktion, Verlag, extrem unkollegial verhalten. Genau, und das finde ich ein sehr, sehr gutes Statement, dass man das auch auf der eigenen Webseite eben hochlädt. Ja, es wird hier auch nochmal der Hintergrund erläutert, vielleicht auch, die jetzt noch nicht so ganz mitgekommen sind, was da eigentlich passiert ist. Ein vom Verein ausgezeichneter Autor trug auf der Bühne einen Aufkleber in den palästinensischen Nationalfarben, dargestellt als Wassermelone. Dadurch, dass der Aufkleber die Umrisse eines Großpalästinas zeigt, das die Existenz des Staates Israels verneint, hat er die Grenzen dessen überschritten, was als legitime politische Meinungsäußerung hingenommen werden muss. Während der Bühnenveranstaltung ist der recht kleine Aufkleber befestigt auf dem T-Shirt, dem am Programm beteiligt, nicht in der Bedeutung aufgefallen. Finde ich tatsächlich auch verständlich. Ne? Man ist ja in der Preisverleihung auch in einem anderen Setting. Dass man das nachher aufarbeitet, ist eben toll. Und auch wichtig. Unmittelbar nach der Veranstaltung haben Harald Schrapers und Christoph Schlewinski den Autor aufgefordert, ihnen diesen Aufkleber zu übergeben und haben ihm untersagt, dieses Symbol im Saal und bei den dort erstellten Bildaufnahmen zu zeigen. Matteo Menepace ist zukünftig auf Veranstaltungen des Vereinsspiels des Jahres nicht mehr erwünscht. Ja, hier nochmal also eine kurze Zusammenfassung. Ja, zusammenfassen lässt sich jetzt auf jeden Fall sagen, dass die Spiel des Jahres-Jury da wirklich einen guten Job gemacht hat, sich da im Nachhinein zu positionieren und ja, ein klares Statement auch auf ihrer Webseite postet, das transparent macht. Ich habe es tatsächlich in den Medien, die über das Spiel des Jahres sonst berichtet haben, nicht von gelesen. Vielleicht habt ihr da ja sonst Artikel, schickt sie mir gerne. Ansonsten ist das tatsächlich eher in der Szene jetzt diskutiert worden. Ich hoffe, ihr lasst euch davon trotzdem jetzt nicht trüben und habt tatsächlich noch eine schöne Spielwoche, aber wir wollten das jetzt hier nochmal einwerfen, bevor wir hier diese Folge beenden. Gerade weil ja die Aufnahme schon ein paar Tage zurückliegt und es sich da tatsächlich ja positiv auch entwickelt hat. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter mit der Verabschiedung der Folge.
Hast du eigentlich noch mal Sky-Team gespielt?
Ich habe das ja damals auf der Messe mitgenommen, viele Male gespielt und verkauft, weil ich dachte, jetzt kriege ich einen guten Preis dafür und ich hole es mir auf Deutsch, damit ich es auch vielleicht für die Arbeit einsetzen kann. Kooperative Spiele sind ja immer gut. Und jetzt gibt's das ja nicht. Jetzt kannst du es ja nicht mehr kaufen. Ja. Ich denke aber, in einem halben Jahr ist das ja easy peasy wieder verfügbar. Ich fand das gut. Also ich bin auch sehr, sehr froh, dass das gewonnen hat tatsächlich, gerade gegenüber den anderen.
Ja, im Sinne der schlechten Nominierung, ja.
Ja, wobei ich, also Sky Team finde ich einen verdienten Gewinner. Also unabhängig davon, ob es jetzt ein Kennerspiel ist oder ein Spiel des Jahres, hätte ich es als Sieger schon gesehen, muss ich sagen. Habe ich auch direkt nach der Messe tatsächlich auch schon für mich festgestellt und gesagt, dass das für mich ganz klar... Ich weiß nicht, wie viel du gespielt hast, wie viele von den Flughäfen du gespielt hast, aber...
Nee, noch nicht so viel.
Ja.
Deshalb.
Und also das
ich,
ist das
ich
Ding.
Auch vorsichtig, also sagt ja auch jeder, dass es ein verdienter Sieger ist, aber ich frage mich so ein bisschen wie... Also, ja, egal. Wir schauen mal.
Ja, wir schauen, aber du hast es noch, ne?
Ich habe es noch, ja. Ich plane es noch nicht zu verkaufen und keine Ahnung, was hatten wir jetzt so diese zwei, drei Sachen freigespielt, also dazu genommen.
Ja.
Ja, mal gucken. Ja. Für mich ist es so ganz nett. Weiß ich noch nicht. Ich bin noch unschlüssig. Schauen wir mal.
Schauen wir mal, ja.
Ich weiß nicht, ein viel schlimmerer Eklat, und das meine ich ironisch natürlich, ist, dass es gab vom Dice Tower ein Video, wo sie darüber berichtet haben, welche Spiele auf der Cruise, glaube ich, aus irgendeiner der Events dann gehen sie mal durch, wie viel aus der Library von denen ausgeliehen wurden. Und Maglev Metro wurde nullmal gespielt.
Ja. Das ist so traurig. Das ist so ein tolles Spiel. Ne?
Deshalb, weil sie sind so durchgegangen, welche Spiele nullmal gespielt wurden.
Das ist traurig. Ich muss sagen, das ist auch eine Schande. Also,
das ist wirklich.
Ich finde es auch komisch, dass sich das kein deutscher Verlag geschnappt hat. Das verstehe ich nicht. Das ist so ein gutes Spiel. Also es ist das beste Pickup- und Deliver-Spiel doch.
Suburbia hat ja das, war glaube ich auch nur kurz auf Deutsch.
Ja, Flugout habe ich. Ja, das war aber lange auf Deutsch. Ja, das war gut verfügbar. Aber
jetzt auch nicht mehr, okay.
Ja.
Aber nein, du hast recht. Also wir beide mögen es. Und wenn wir beide ein Spiel mögen, ist es meistens ein gutes Zeichen.
Ich weiß auch nicht. Also Mark Dev Metro hat ja auch nicht die besten Bewertungen bei BGG, aber für mich ist das ein 10 von 10 Spiel. Ich habe das so viele Male schon gespielt. Ich habe ja auch die Erweiterung, hast du auch, ne?
Ja, die habe ich auch noch nicht gespielt.
Ja, und da kommt noch mal einiges auf dich zu, wo du dich drauf freuen kannst, kann ich dir sagen. Also wir haben, glaube ich, die letzte Map noch nicht gespielt, aber die anderen schon. Und gerade die Mars-Map und so, also es macht schon richtig Laune. Also es ist ein super Spiel, ja.
Ich finde es auch super. Also es ist...
die Leute werden arm, wenn sie uns hören. Ich sag's dir. Nachher kauft wieder irgendjemand RoboQuest Arena. Grüße gehen raus an die Bretterwisser.
Heute noch gespielt.
Das ist so ein fantastisches Spiel. Ja.
Das wäre ein so schöner Kennerspiel des Jahres Sieger gewesen.
Das wäre es. Das wäre es.
Ja. Ich freue mich auf den Kickstarter. Da
kommt einiges.
Der Pledge Manager diese Woche. Ja, glaub, oder letzte Woche.
War nochmal teurer. Der ganze Zoll.
Ja. Es ging.
Ja,
45 Euro, ne?
Ja, aber trotzdem. Also,
nur.
Es war jetzt trotzdem teuer. Vor allem, jetzt habe ich ja auch Deep Rock Galactic, bin ich auch noch all in gegangen. Die haben ja noch eine neue Erweiterung, wo jetzt alles Mögliche noch dazu kommt mit irgendwelchen Kanälen und anderen Biomen. Und sieht das geil aus.
Da bist du so begeistert von.
Ja,
ne?
Das sieht. Also Deep Rock Galactic, wir werden ja noch eine Spiel des, so eine Halbzeitanalyse des laufenden Spielejahres machen. Und da ist Deep Rock Galactic tatsächlich sehr weit oben. Also ich weiß nicht, ob wir schon fast 10 Partien haben innerhalb von...
Wenn ich die Standard-Edition kaufe, reicht es?
Du, das musst du doch wissen.
Ja, erstmal, also vermisse ich da
was
viel.
Was ist denn die Standard-Edition?
Ich kann mir dann ja,
keine
Ahnung. Ich bin auf Fantasy-Welt gegangen.
Wie viel kostet die denn da?
77.
Was? Bitte? Moment, da gucke ich jetzt mal nach. Das wäre natürlich ein krasser Preis. Um zu wissen, ob man sich... Ob man sich das holt oder nicht. Ja, ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ich hätte jetzt...
Ursprünglich war das 120, ne?
Ja, das war es. Ich weiß nicht, ob es nicht so ist, dass da vielleicht die Miniaturen nicht dabei sind.
Das könnte sein.
Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder?
Frage zum Artikel.
Ja.
Da sind auch keine Fotos dabei.
Nee, das ist ja toll. Ich gucke mal hier. Wenn die Leute jetzt noch da sind, haben sie Probleme.
Ich wollte gerade
sagen, wobei ich gerade auch überlegt hatte, lass uns doch die Folge einfach in zwei Teile aufteilen. Dann haben wir auch zwei Folgen. Wir sind ja jetzt schon bei 2:12, das hört sowieso niemand am Stück an.
Nee, am Stück nicht, aber die hören ja auch vorher schon auf.
Ja, ich gucke gerade,
wir haben Kapitelmarken.
Ah, okay, die Standard-Edition hat keine Standys also hat keine
Miniaturen.
Nur die fürs Team. Ja, das musst du wissen. Wenn du sagst, ich möchte es nur ausprobieren und verkaufst dann wieder, um All-In zu gehen, dann könnte man sich's vorstellen, ja.
Okay, also dafür bin ich viel zu faul, also muss ich doch die.
Ja, aber es ist ein Bier- und Brezel-Spiel, ne? Ich sag's dir nur.
Ja, ich denke so ein bisschen an meinen Sohn. Oder?
Also, das ist klar. Ja, klar. Denk mal an deinen Sohn, genau. Dann gibt es ja auch noch die gute Neoprenmatte und nein. Bei mir war ja alles dabei. Ich hatte ja echt Glück, ne? Aber ja. Ne? Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, die Sachen nachzubestellen, wenn du jetzt sagst, ich brauche noch dies und das. Von daher, ja.
Ich guck mal, was eBay sagt. Na gut.
Ja, ich würde auch sagen, wir beenden jetzt die Folge.
Feierabend.
Ja, Feierabend, ich muss ins Bett. Trotz Ferien, ist klar.
Und wir hoffen, dass wir dass ihr nächste Woche auch wieder eine Folge hört. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall sein, dann haben wir es nicht geschafft, vor Simons Urlaub nochmal eine Aufnahme aufzunehmen. Schiebt es auf die Sommerferien. Spätestens danach sind wir wieder wöchentlich für euch da.
Ja, genau.
Bis dahin.
Bis dahin, macht's gut und ciao.